Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Der Laie kennt die praktische Werkstatt des Städtebaus nicht. Er weiß nicht, dass sein Werk in den von vielfältigem Willen beherrschten Amtsstuben, Kommissionen, Behörden, Körperschaften, Demokratie, Parlamenten und dem allmächtigsten der Mächte, dem Kapital, abhängig ist. Die zum Städtebau gehörigen Arbeitsgebiete wie Wohnungs- und Siedlungswesen, Freiflächen, Parkanlagen, Grundstückswesen und anderes liegen in der Hand der Dirigenten und Dezernenten.
Sich immer mehr mit dem Dirigenten verglichen halt. Und Dirigent ist immer nur so gut wie sein Orchester. Und es geht darum, ein Gesamtkunstwerk, die Sinfonie der Großstadt, das war ja die Harmonie, der harmonische Zusammenklang der Weltstadt, das war das, was er erreichen wollte.
Er war ein großer Organisator, ein Stratege, ein Macher, er war ein Techniker.
Geboren am 5. November 1885 in Königsberg, im damaligen Ostpreußen.
Martin Wagner, Dirigent der Metropole. Ein Feature von Martina Groß.
Ich habe es immer als meine vornehmste Aufgabe angesehen, für die großen Bauaufgaben Berlins die namhaftesten Künstler als tätige Mitarbeiter heranzuziehen und ihre Begabungen zu einem Orchester zusammenzustellen.
Sein Orchester sind die Architekten der Moderne, Gewerkschafter und Vordenker der Genossenschaftsbewegung. Sein Konzertsaal ist die neue Metropole Berlin der 1920er Jahre. Er gilt als so eigenwillig wie ehrgeizig.
Jeder, der mit Martin Wagner zusammengearbeitet hat, war irgendwann wirklich entnervt, halt, verärgert halt. Und dieser arrogante Kerl. Es ging aber nie um irgendwas Persönliches bei Martin Wagner. Es ging immer um die Sache. Er war einfach immer besser vorbereitet als alle anderen. Er hatte einen langfristigen Plan.
Der wollte wirklich ermöglichen, dass Tausende von neuen Wohnungen in den 20er Jahren, so seit 1924 bis 30, in der Tat auch entstanden sind. Und das hat er hingekriegt.
Martin Wagner war Architekt, Ingenieur, Gründer gewerkschaftlicher Baubetriebe und sozialer Wohnungsbauunternehmen sowie Stadtbaurat von Groß-Berlin von 1926 bis 1933. Dabei publiziert er unablässig zu Bauthemen, sitzt in Gremien und ist bestens vernetzt. Nachdem er als Leiter des Hochbauamtes in der norddeutschen Provinz Erfahrungen in der Verwaltung gesammelt hat, tritt er 1918 das Amt des Stadtbaurates in der kreisfreien Stadt Schöneberg an. Hier lotet er mit der Planung und dem Bau der Gartenstadt Lindenhof erste Möglichkeiten einer gemeinnützigen, rationalisierten und qualitätsvollen Wohnungssiedlung aus.
Wagner ist der Mastermind hinter dem Aufbau einer gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft in Berlin und darüber hinaus. Konsequenter Vertreter des Fortschrittsgedanken im Städtebau.
Die Stadt ist kein Selbstzweck, sondern nur das konstruktive Gehäuse einer Maschine für Arbeit und Wohlleben.
Heute scheint er fast vergessen zu sein.
Der hat sich als Person sehr, sehr stark zurückgenommen. Das ist tatsächlich die personifizierte neue Sachlichkeit.
Seine Gegner verleihen ihm den Titel des
Baudiktators von Berlin. War er nie. Noch als es Baustelle ist halt, kommen die hierher, die SPD, die Gewerkschaft und so, organisieren hier Touren und dann kann man sich da hinsetzen und kann hier in die Zukunft schauen. Also wirklich, man sitzt da und schaut in die Zukunft. Das wird das neue Berlin. Hier fangen wir an. Das ist die erste Zelle des neuen Berlin.
Henning Holsten hat 2020 eine Ausstellung über Martin Wagner kuratiert, die seinen Blick in die Zukunft der neuen Metropole Groß-Berlin zeigte. Wir stehen auf einer großen Freitreppe und blicken auf dreistöckige, aneinandergereihte Module mit schnörkelloser Fassade und Balkons, die in einem warmen Blau gestrichen sind.
Der Schirm steht da geradezu in der Mitte, auf dem Balkon da oben, der eingepackte Schirm. Da bin ich groß geworden.
Frau Lorenz, eine Ur-Hufeisenbewohnerin.
Meine Großeltern waren schon Erstmieter hier unten neben dem Friseursalon. Also wir sind eine Ur-Britzer-Familie. Meine Kinder sind wieder hier, die haben hier auch ein Haus. Und die Enkel gehen hier wieder zur Schule, wo wir auch alle schon waren.
Die Hufeisensiedlung ist die erste moderne gemeinnützige Wohnungssiedlung Berlins, in der sich Martin Wagners sozialreformerische Ideen für ein Wohnen mit Licht, Luft und Sonne manifestieren. Kongenial geplant und umgesetzt vom Architekten Bruno Taut. Es war ihre Antwort auf die Wohnverhältnisse in den Elendsquartieren der Arbeiter. Menschenwürdiges Wohnen für breite Bevölkerungsschichten. Oder, um Taut zu zitieren, die Häuser bauen die Menschen. Immer geht es um mehr als nur Wohnen.
Zwischen 1925 und 1930 entstehen hier 1.285 Wohnungen in dreigeschossigen Bauten sowie 679 Reihenhäuser mit Gärten. Der zentrale Komplex ist die 350 Meter lange Zeile, auf die wir schauen, die sich hufeisenförmig um eine großzügige Grünanlage mit Mietergärten und Rasenflächen um einen Teich herumbiegt. Architektur in eine Landschaft gebaut. Die Versöhnung von Stadt und Land. Grünflächen, die nicht mehr dekorativ sind, sondern zu Freizeitgestaltung und gemeinschaftlichen Veranstaltungen einladen.
Im Sommer 2025 jährt sich die Grundsteinlegung für die Hufeisensiedlung zum 100. Mal. Anwohner, Bezirk und die heutige Eigentümerin, die Deutsche Wohnen, feiern gemeinsam. Es gibt Führungen durch die Siedlung, Diskussionen zum Wohnungsbau. Das Stegreiforchester spielt. Prominenz und Politikerinnen sind eingeladen, wie die Vizebürgermeisterin Franziska Giffey, die wie einst Martin Wagner SPD-Mitglied ist und ermutigende Worte sucht in einer Zeit, in der bezahlbarer Wohnraum ein knappes Gut ist.
Dass jede und jeder, egal wo er herkommt, wie viel Geld da ist, ein Anrecht auf gutes Leben hat, auf eine gute Wohnung mit Luft und Licht und Grün und Gemeinschaft. Das war eine Idee, die ist 100 Jahre älter als 100 Jahre. Aber wie vordenkerisch war Bruno Taut und die Menschen, die mit ihm waren, die sich das hier überlegt haben. Eine Siedlung, die heute immer noch absolut attraktives und Vorbild sein kann.
Allein 1928 wurden 28.000 Wohnungen in Berlin fertiggestellt. Insgesamt entstehen zwischen 1926 und 1931 140.000 gemeinnützige Wohnungen, die bei der gravierenden Wohnungsnot doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein waren. Zum Vergleich: die landeseigenen Wohnungsgesellschaften Berlins bauten zwischen 2022 und 2024 14.000 Wohnungen, aber die Stadt bräuchte 40.000 neue Wohnungen jedes Jahr.
Na wat denn, na wat denn, wat ist denn für eine Stadt denn?
Berlin in den 1920er Jahren. Hauptstadt einer so jungen wie fragilen Republik. Eine gescheiterte Revolution. Ein erster demokratischer Versuch, der mit Krisen wie der Hyperinflation 1923, der Weltwirtschaftskrise 1929 und in Folge hoher Arbeitslosenzahlen zu kämpfen hat. Inmitten von Auseinandersetzungen widerstreitender politischer Kräfte und einer Linken, die zwar nominell die Mehrheit hat, aber tief zerstritten ist.
Das ist kein Lauschiert-Plätzchen.
Und dann haben wir diesen unglaublichen Reformstau, diesen Zivilisationsbruch, die Katastrophe, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg halt, die Revolution, diese ganzen Wirren halt. Und dann diese kurze Zeit in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, wo die auf einmal wirklich machen können.
Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das eine Sache ist, Berlin.
1920 wird Berlin zu Groß-Berlin. Charlottenburg, Neukölln, Schöneberg, alles ist fortan Teil der Metropole. Eine wachsende Stadt, die aus allen Nähten platzt, in der Wohnungsmangel herrscht und eine tiefe soziale Ungleichheit. Selbst ArbeiterInnen, die eine Wohnung haben, leben in katastrophalen Verhältnissen. Berüchtigt die engen Hinterhöfe, in die weder Licht, Luft noch Sonne dringen. Überbelegungen. Tagsüber werden Betten an Nachtarbeiter vermietet. Krankheiten wie Tuberkulose breiten sich aus. Die Menschen wohnen sich krank.
Was Zille so schön gesagt hat, man kann die Leute mit einer Wohnung genauso erschlagen wie mit einer Axt.
Als Antwort auf die Wohnverhältnisse verbietet Berlin 1925 den Bau von Mietshäusern mit engen Höfen. Bereits seit Dezember 1918 gilt eine Mietpreisbindung und seit 1923 schützt ein Gesetz die Mieter vor Kündigungen durch ihre Vermieter.
Allerdings ist es schwierig, überhaupt eine neue Wohnung zu finden. Offiziell gibt es 71.000 obdachlose Menschen in Berlin.
Ich muss Ihnen ganz offen sagen, dass ich die Ruhe und Gelassenheit der Berliner Stadtverordnetenversammlung niemals verstanden habe.
Martin Wagner, das ist eben das, wofür er steht, ist tatsächlich, jetzt müssen wir schnell voranmachen halt, sonst fliegt uns hier der Laden um die Ohren. Das ist das Versprechen, auch mit der Revolution und die Sozialdemokratie, die Arbeiterbewegung, dass es den Leuten besser gehen soll.
Die Wohnverhältnisse sind heute andere. Was aber damals, wie heute gilt, formuliert André Holm, der Stadtsoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt.
Vergleichbar ist es aber, dass letztendlich relativ entfesselte Marktkräfte in der Wohnungsversorgung eine angemessene und vor allen Dingen leistbare Wohnversorgung für große Mehrheiten der Bevölkerung nicht sicherstellen konnten. Das ist so ein Befund, der sich bei allen Unterschieden in der konkreten Struktur von den Wohnsituationen sicher ziehen lässt.
Die Probleme damals sind enorm und hören sich sehr heutig an.
Wie kann man trotz des sprunghaften Anstiegs der Baukosten, der Kreditzinsen, der Rohstoffpreise und der Lohnkosten noch einigermaßen günstig bauen?
Wagners Lösung: Aufbau einer eigenständigen, gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft.
Verbündete findet er in der Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung. Ziel ist es, ein vom übrigen wirtschaftlichen und politischen System weitgehend unabhängigen Produktionsbereich zu etablieren, der sich selbst finanziert und verwaltet, unabhängig von kapitalistischer Privatwirtschaft. Aber auch vor dem Hintergrund der unsicheren politischen Situation der jungen Weimarer Republik. Es gilt zu beweisen, gutes Wohnen ist auch zu niedrigen Kosten möglich.
Also der Wohnungsbau selber ist nicht abhängig von der Wohnungswirtschaft und wohnungswirtschaftlichen Trends, das, was heute eine große Aktualität hat.
Da ist zunächst die Hauszinssteuer.
Als Mitglied der Sozialisierungskommission über die Neuregelung des Wohnwesens ist Wagner die treibende Kraft hinter der Einführung der Hauszinssteuer. Ein Teil der Rendite aus dem Altbaubestand soll die neu zu bauenden Häuser und Wohnungen finanzieren. Die Hauszinssteuer ist eine Art Lastenausgleich, die von denjenigen bezahlt wird, die gut durch die Inflation von 1923 gekommen sind.
Wer ist gut durch die Inflation gekommen? Das waren die Immobilienbesitzer, Projektentwickler.
Ben Buschfeld ist Architekt, aktiv im Förderverein der Hufeisensiedlung, in der er seit Ende der 1990er Jahre mit seiner Familie lebt und wo er gemeinsam mit seiner Frau eine original erhaltene Tautwohnung, das Taute Heim, auf Zeit vermietet.
Weil sozusagen ihre Hypotheken auf einmal Nullwert waren und man hatte immer noch das Betongeld. Also müssen wir diese Schichten, diese Personen in den Wiederaufbau einbinden. Wir schaffen eine Steuer, die Hauszinssteuer, die genau die Gewinne aus diesen Gewerben abschöpft und stecken die in den sozialen öffentlichen Wohnungsbau.
1924 wird die Hauszinssteuer eingeführt. Insgesamt macht die Steuer etwa 10-20% der gesamten Steuereinnahmen der Länder und Gemeinden aus. Jeweils zur Hälfte wird sie für den allgemeinen Finanzbedarf verwendet und für den öffentlichen Wohnungsbau, wobei Wagner sie allerdings gerne komplett für den Wohnungsneubau verwendet hätte.
Und die Pläne haben sie in den Schubladen, sie haben die Leute und sie haben jetzt eben auch die Strukturen. Da ist die Sozialdemokratie sehr wichtig, die jetzt eben in die Behörden halt, in die politischen, natürlich in die Parlamente, in die Regierung kommt halt und dann tatsächlich Sachen fördern und auch durchboxen kann.
Die Hauszinssteuer wirkt wie ein Funken, der einen Bauboom des gemeinwohlorientierten Wohnungsbaus entzündet, wie der Architekt Steffen Adam resümiert.
Und was wir nun erleben, ist wirklich unglaublich. Trotz verlorenem Ersten Weltkrieg, trotz der ganzen Wirren, trotz der Hyperinflation, fängt nun ab 1924 eine Bauwut, möchte man schon fast sagen, an. Und zwar nicht nur in Berlin. In Hamburg unter Fritz Schumacher, Riesenwohngebiete, dann Frankfurt am Main unter dem großen Ernst May. München, Stuttgart, überall wird gebaut, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und in Zahlen, auf die wir heute wirklich neidvoll blicken könnten. Denn es gab ja im Grunde ja bloß 10% der Baukosten als Förderung. Das heißt, 90% mussten noch anderweitig aufgebracht werden. Nun, in Berlin war Martin Wagner offensichtlich so gut vernetzt, dass er aus den 10% der glatte 60% machte. Also die Berliner kriegten so richtig ordentlich Geld für ihre tollen Bauten.
Es ist ein wenig wie mit Hase und Igel. Wo immer man hinblickt, Martin Wagner ist schon da, hat vorausgedacht und geplant. Schon dabei, die Organisationen und Verbände zu schaffen, in der sich Einzelbetriebe, Gewerkschaften und gemeinwohlorientierte Unternehmen zusammenschließen.
Der Strippenzieher, der alles zusammendenkt, der irgendwie die Bauprojekte absichert, der sie durchführt, der sich die geeigneten Verbündeten sucht.
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg, im Vorfeld der Gründung Groß-Berlins, war Wagner als Stadtbaurat Schönebergs Mitglied im sogenannten Zweckverband Groß-Berlin.
Dort treffen sich sowohl Vertreter der öffentlichen Verwaltung als auch private Geschäftsleute. Ihre Aufgabe ist es, einheitliche Regeln für die zu bauende Infrastruktur eines Groß-Berlins zu schaffen. Und es geht darum, Grundstücke zu kaufen, Boden für Grünanlagen und Parks und vor allem Boden, auf dem großflächig gebaut werden kann. Für Wagner war klar, dass eine vorausschauende Bodenpolitik die Grundlage für wirkliche Stadtplanung ist.
1919 wird in Berlin und Brandenburg die erste Bauhütte gegründet. Eine soziale Baugesellschaft, die sich an die Idee mittelalterlicher Gilden anlehnt, in denen sich die am Bau beteiligten Gewerke zusammenschließen. Ihre Vordenker sind Martin Wagner und der Gewerkschafter August Ellinger.
Sein Kollege im Geiste, nämlich wie kriegen wir Menschen in Arbeit und wie kriegen wir Menschen untergebracht, trieb natürlich den Deutschen Bauarbeiterverband um, heute IG Bau. Und ganz besonders machte sich August Ellinger darin einen Namen und hat über die Gewerkschaften betrieben, die nach dem Kriege herrenlos waren, beziehungsweise wo die Arbeiter den Betrieb übernommen hatten, gesagt, das ist der Weg. Wir gründen und wir unterstützen soziale Baubetriebe, wo die angestellten Arbeiter den Betrieb selbst in der Hand haben und nicht mehr erwirtschaften müssen, als für die Kosten des Betriebes und ihres Einkommens notwendig ist.
Nach dem Vorbild der Berliner Bauhütte gründen sich in ganz Deutschland weitere Bauhütten unter dem Dach des Verbandes Sozialer Baubetriebe. Geleitet wird er von Martin Wagner. »1923 wird die DEWOG, die Deutsche Wohnungsfürsorge Aktiengesellschaft für Beamte, Angestellte und Arbeiter, gegründet. Aufgabe des Verbundes von Wohnungsunternehmen ist der gemeinnützige Bau von Kleinwohnungen.
Natürlich unter der Leitung Martin Wagners.
Unter dem Dach der DEWOG wird die gesamte gemeinnützige Bauwirtschaft koordiniert und die Auftragsvergabe zentralisiert. Soziale Baubetriebe und Arbeiterwohnungsgenossenschaften werden zusammengeführt. Die Produzenten mit den Konsumenten. Als Vorbild dienen privatwirtschaftliche Trusts.
Tatsächlich, wo die Gewerkschaften jetzt sagen, okay, Revolution, Vergesellschaftung hat nicht geklappt, wir haben jetzt Demokratie, wir können uns jetzt entfalten, aber wir haben immer noch Kapitalismus. Jetzt zeigen wir den Kapitalisten, dass wir mit dieser Gemeinwirtschaft besser wirtschaften können als die Kapital, als die Privatunternehmer, die eben ihre Dividenden halt an ihre Aktionäre ausschütten müssen. Und das ist der Anspruch, den Martin Wagner und seine Genossen zu der Zeit halt mit diesem Modell der Gemeinwirtschaft, da werden die Gewerkschaften wirklich zu Unternehmern und wollen dann wirklich den Kapitalismus niederkonkurrenzieren. Das ist tatsächlich der Anspruch.
Und das ging nicht mit Parolen, das ging schon mit Rationalisierung der Baustelle, mit Studien.
Ludovica Scarpa. Die Architekturhistorikerin hat Martin Wagner Mitte der 1970er Jahre wiederentdeckt, als er schon fast vergessen war.
Und er hatte gehofft und zum Teil eben das hingekriegt, aber nur zum Teil eben, dass durch diese Rationalisierung der Baugeschehen in die Baustelle die Baukosten niedriger sind.
Die Bauhütten ermöglichen gleichermaßen Sozialisierung wie Rationalisierung des Wohnungsbaus. Wagner, der zweimal die USA besucht hat, ist begeistert von der Fließbandproduktion in Fords Automobilfabriken, von der Zergliederung der Arbeit in kleine, immer gleiche Handgriffe. Wenn es in der Automobilindustrie möglich war, so kostengünstiger zu produzieren, warum nicht auch im Wohnungsbau?
In der Hufeisensiedlung wird all das in die Tat umgesetzt. Sie ist das Modellprojekt, mit dem man beweisen möchte, dass Projektgröße, serielle Architektur und Rationalisierung des Bauens kostengünstiges Wohnen erst ermöglichen.
Hier wurde im Taktbauverfahren gebaut und man hatte die Vorgabe 100 Tage pro Haus und die hat man auch nicht gerissen. Also ein durchschnittliches Haus hat hier wohl 80 bis 90 Tage gebraucht und das ist natürlich, wenn Sie heute mit Bau- und erfahrenen Menschen sprechen, sagt man Hut ab. Und das ging natürlich durch Rationalisierung. Aber vielleicht ging es auch, weil die Gewerkschaften und die Arbeiter hier besonders motiviert waren, weil es ihr Projekt war.
Das entsteht gerade erst mit diesen Baukränen und den Fließbändern, Schaufelradbagger und sowas halt, weil die GEHAG und die Bauhütten eben tatsächlich groß planen.
Um auch von Auftraggeberseite mit der privaten Bauwirtschaft konkurrieren zu können, war 1924 die GEHAG gegründet worden.
Dann sagten Martin Wagner und August Ellinger, wir haben jetzt also die sozialen Baubetriebe. Wir haben die Baustoffunternehmung, die wir brauchen. Wenn wir jetzt noch die Auftraggeberseite sozialisieren und selber anfangen, uns die Aufträge zu geben, dann wird die Zukunft rosig und sie gründen deshalb am 14. April 1924 hier in Berlin im ehemaligen Gewerkschaftshaus in der Inselstraße 6 die GEHAG, die gemeinnützige Heimstätten AG.
Und da entwickelt Martin Wagner als Unternehmer, es ist noch nicht mal die Genossenschaft, es ist wirklich ein Unternehmen, es gehört den Gewerkschaften, es ist eine GmbH.
Mit der Gründung der GEHAG versammeln sich die fortschrittlichen Kräfte der Weimarer Republik. Gemeinwohlorientierter Wohnungsbau wird zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Sie ist Wagners Meisterstück, über das Steffen Adam gerade ein Buch herausgegeben hat. 100 Jahre GEHAG, Gegenwart und Zukunft des solidarischen Wohnungsbaus.
Und dann war das wirklich Besondere an der GEHAG, dass sie immer verschiedene Organisationen unter ihrem Dach vereinigt haben, vor allen Dingen Gewerkschaften, eben aber auch Konsum, Volksfürsorge, Rentenversicherung, dann die AOK, die selbst sehr interessiert war, da mitzumachen. Dazu kam natürlich noch eine ganze Reihe linker Gewerkschaften, Genossenschaften.
Zum einen ging es darum, Geld von den Mitgliedern einzusammeln.
Den Wohnungsbau kostet. Der zweite Punkt war aber eine rückwärtige Verankerung in der Bevölkerung. Wenn ich so viele Organisationen, die ja groß und größten Einfluss haben, habe, dann habe ich nicht nur Einfluss auf der Legislative, also Richtung der Parteien, die ja gewählt werden wollen. Und das ist ja ein riesen Wählerpotenzial, als auch gegenüber der Administration.
Die Großsiedlung Britz ist zweigeteilt. Auf der einen Seite der Fritz-Reuter-Straße baut die DGWO, die Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus, mit der Privatwirtschaft. Reihenhäuser mit Spitzgiebeln und Fensterläden. während auf der anderen Seite die Hufeisensiedlung Form annimmt. Streng strukturierte Fassaden mit Flachdächern.
Die bauen die wirklich um die Wette. Es geht jetzt darum, wer baut hier die schönere Siedlung halt, aber es geht wirklich darum, Gemeinwirtschaft gegen Privatwirtschaft. Und entwickelt hier ein gemeinschaftliches Zusammenleben, was vorbildlich, was von Anfang an, was hier gebaut wird, strahlt aus auf ganz Berlin oder auf das ganze Deutsche Reich und sogar noch drüber hinaus. Hier wird ein Leuchtturm gebaut.
Die Grundrisse der neuen Wohnungen setzen Maßstäbe.
Die sind weltweit überall ähnlich. Ob das eine Platte aus Sowjetzeiten in St. Petersburg ist, ob das in New York ist. Diese Grundrisse entsprechen eben dem neuen Bauen, sind davon abgeleitet. Und wenn man das weiter runterbricht, wo das zum ersten Mal so richtig entwickelt wurde, dann eben mit diesen Berliner Siedlungen.
In der Hufeisensiedlung entstehen 1,5 bis 5 Zimmerwohnungen. Die Grundrisse mussten bei der Wohnungsfürsorgegesellschaft eingereicht werden und Mindeststandards genügen.
Ja, naja, das ist der innere Ring der Wohnung und das andere ist der äußere. Also hier ist Wohnzimmer und Küche und Bad. Das ist jeweils immer dieses kleine Fenster, was man da so auf dem Balkon links sieht. Und nach draußen ist nochmal ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Also 2,5 Zimmer, das waren 64 Quadratmeter.
Alles ein bisschen klein und eher eben ein Zimmer für jeder als ein großes Raum. Aber die waren sie eben so diese ganzen Standards garantiert. Ne? Und eben Durchluften, also Licht für alle.
Alle Voraussetzungen, um kostengünstig für die unteren und mittleren Einkommensschichten zu bauen, scheinen in der Hufeisensiedlung erfüllt. Trotzdem sind die Kosten am Ende zu hoch, um bezahlbare Wohnungsmieten für diejenigen zu schaffen, die sie bauen. Stattdessen ziehen Facharbeiter, Beamte und der Mittelstand ein.
Er sagte, wenn diese ganzen Bedingungen, die für das Bau von Wohnungen, also wenn für Automobilbauern genauso solche Bedingungen für Sicherheit und so wären wie für das Bau von Häusern, dann würde ein Auto 100-mal so viel kosten. Also er war dafür, dass man auch Bürokratie abbaut.
Ewiges Ärgernis, die das Bauen unnötig verteuern, sind für Wagner zu viele Akteure, zu viele Vorschriften, zu viele an Entscheidungen beteiligte Verwaltungen. Kurzum, eine überbordende Bürokratie.
Für ihn sollte eine Stadt wie ein Privatunternehmen geführt werden. Zentralisiert und rationalisiert, aber ausgerichtet auf das Gemeinwohl.
Anders als erwartet wird Martin Wagner nicht Direktor der GEHAG. Er sitzt allerdings im Aufsichtsrat. Stattdessen wechselt er 1926 in die Stadtverwaltung. Als Stadtbaurat im Planungsamt von Berlin, wo er versuchen wird, die Verwaltung zu zentralisieren und die Stadt dynamisch zu planen.
Also wir verdanken ihm nicht nur 5 der 6 Berliner Welterbesiedlungen, sondern auch die Neuplanung am Alexanderplatz, das IFA-Sommergelände, das Strandbad Wannsee und eben ganz viele weitere Siedlungs- und Wohnanlagen.
Die Stadt der 20er Jahre ist wesentlich Wagnerstadt, obwohl vieles unerledigt blieb, das große Ziel verfehlt wurde. Jens Biski in Berlin. Biografie einer Großstadt.
Offiziell ist Martin Wagner als Baustadtrat nur noch an einem Siedlungsprojekt beteiligt, das scheitern wird.
Im Zuge der Weltwirtschaftskrise werden immer mehr Anteile der Hauszinssteuer für andere Ausgaben verwendet als den Wohnungsbau. Ab 1927 wird den Städten verboten, günstige Auslandsanleihen für sozialpolitische, gemeinwohlorientierte Ausgaben aufzunehmen. Sie sollen sich auf dem heimischen Geldmarkt versorgen, zu wesentlich höheren Zinsen. Wagner versucht noch etwas anderes, ganz Neues. Heute würde man es Public-Private Partnership nennen. Mithilfe des amerikanischen Bankenkonsortiums Chapman will er ein Areal im Süden Berlins bebauen. Innerhalb von 3 Jahren sollen auf 203 Hektar 15.000 Wohnungen entstehen. Ein ganz neues Viertel, inklusive Park, Friedhof und Straßen.
Also der war insofern für mich auch richtig genial, weil er hat mit allen verhandelt. Der hatte einfach nicht so ideologische Sperren. Und wenn jemand kommt und hat dickes Geld und er meint, er hat was davon, wenn er mit der Stadt jetzt kooperiert, dann war er sofort zur Stelle und sagt, ja, machen wir das.
Für 150 Millionen Mark bietet Chapman an, das Gelände zu urbanisieren. Wagner möchte das Projekt in das städtische Wohnungsprogramm aufnehmen und mit Mitteln aus der Hauszinssteuer kofinanzieren. Nach seinen Berechnungen könnten so Mieten angeboten werden, die unter denen liegen, die deutsche Firmen nehmen würden.
Der Plan wird in den Mühlen von Verwaltung und Politik zerrieben. Zu groß ist die Skepsis gegenüber einem US-amerikanischen Bauherrn und zu groß auch die Angst vor der schieren Größe des Projekts. Wagner erklärt 1929 in einem Interview:
Jede Partei vertritt politische und wirtschaftspolitische Interessen. So gibt es politische Gruppen, die an dem Wohnungsbau überhaupt kein Interesse haben, weil sie in jeder neu erbauten Wohnung eine unerwünschte Konkurrenz für ihre Altwohnungen sehen. Andere Gruppen möchten sich einen Haupteinfluss auf die Vergabe von Aufträgen an Banken, Baufirmen usw. sicherstellen. Dritte Gruppen sehen in einer zeitweisen starken Inanspruchnahme der städtischen Kreditkraft für den Wohnungsbau eine Schädigung ihrer Ressortpläne auf anderen Gebieten der Kommunalwirtschaft. Vierte Gruppen können sich über die Größe, die Ausstattung und den Mietpreis der Wohnungen nicht einigen.
Und es ist wirklich schade, dass es nicht entstanden ist, weil natürlich hätte diesen Chapman wahrscheinlich auch gut verdient, aber auch die Stadt Berlin hätte so mehrere tausend neue Wohnungen.
Für 28 Jahre hätte das Chapman-Konsortium garantierte Mieteinnahmen erhalten. Danach wären die Wohnungen in das Eigentum der Kommune übergegangen. Ein weit in die Zukunft gerichtetes Projekt und das Gegenteil heutiger Förderungspolitik, wie André Holm ausführt.
Man könnte sagen, dass Martin Wagner sozusagen die Idee von Wohnungsbaufinanzierung, die es auch im sozialen Wohnungsbau gibt, vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Und wir machen halt in der alten Bundesrepublik seit den 50er Jahren, das wird jetzt fortgeschrieben in den Wohnbauförderrichtlinien, dass es sozusagen genau umgekehrt gemacht wird, dass man sagt, der Staat sorgt dafür, dass die ersten Jahre, in denen die Refinanzierungskosten für die Erstellung von Häusern besonders hoch sind, mit Zuschüssen, Fördergeldern, Darlehen in unterschiedlichen Mixturen helfend unter die Arme greift und ab dem Zeitpunkt, wo das Wohnen nichts mehr kostet, darf es frei vermietet werden. Dann wird die Mietpreis- und Belegungsbindung aufgehoben. Und eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Man müsste sagen, ein Haus, was eigentlich keine Kosten über die Bewirtschaftung, also Verwaltung, Instandhaltung, Modernisierungsrücklage etc. hinaus hat, die sind besonders gut geeignet für eine soziale Versorgung. Und in dem Chapman-Areal, da war im Prinzip diese Berliner Idee, auf die langfristigen Effekte zu setzen, die ist da sehr, sehr deutlich geworden.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verliert Martin Wagner sein Amt. 1935 geht er, wie Bruno Taut, zunächst ins Exil nach Istanbul. Von 1938 bis zu seinem Tode am 28. Mai 1957 lebt er in Cambridge, Massachusetts. Die meisten Siedlungen der Moderne sind Anfang der 2000er Jahre nach und nach privatisiert und an Immobilienkonzerne verkauft und weiterverkauft worden. Nicht nur in Berlin.
Aber können wir uns heute noch einen Pionier wie Martin Wagner vorstellen? Jemand, der das große Ganze, das Gemeinwohl im Blick hat. Und das nachhaltig. Einen gesamtgesellschaftlichen Kraftakt, um eine gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft zu etablieren, unabhängig von einem Profitstreben?
Martin Wagner, Dirigent der Metropole. Das war ein Feature von Martina Groß. Es sprachen Ilka Teichmüller, Eva Meckbach, Thorsten Föste und Heino Rindler. Regie Gerald Michel. Ton Lukas Wilke. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.